unter dem Thema Führung die Erfahrung, wie erstaunlich konkret Gott sich einmischt. Wenn ihr bei dem Lied am Anfang hingehört hättet, was bei dem Geräuschpegel einfach wahrscheinlich nicht möglich war, aber ich sage es euch, ich verrate es euch, das Lied hieß Herrlicher Gott, und in diesem Lied war auch dieser Wunsch ausgedrückt, führe mich Gott, führe mich mein Gott, oder dann hieß es in dem Lied, ich lege mich ganz in des Töpfers Hand, dass Gott uns eben formt und uns zeigt, wie er uns führen will, was das bedeutet. Das ist manchmal schwer zu füllen, aber deshalb haben wir einen Referenten, der uns da ein bisschen helfen kann. Wie schwierig das ist, fand ich mal ganz schön. Vor Jahren habe ich das mal gelesen im Buch, im Tagebuch eines frommen Chaoten. Da schreibt Adrian Pless Montagmorgen, 16. Dezember, dass sein Sohn ihm erzählt, dass am Samstag James Bond im Fernsehen kommt. Dummerweise zur gleichen Zeit, wo Chorprobe ist für das Weihnachtsmusical. Bis Freitag ist ihm vollkommen klar, dass die Gemeinde Vorrang hat. Dann Freitagabend fällt ihm ein, dass er ja doch eigentlich gerne James Bond sehen würde. Und in diesem Stück legt er dann ein Vlies aus, also man kennt das aus dem Buch Der Richter, ein Vlies, das allerdings sehr schwierig ist. Er wünscht sich, dass morgens um 9.04 Uhr ein Gnom in japanischer Admiralsuniform an der Tür klingelt. Und wenn das passiert, dann weiß er, er soll singen gehen. Als es 9.05 Uhr ist, hat keiner geklingelt und er weiß, heute Abend darf ich James Bond gucken. Das war so seine Idee von Führung. Man sieht an diesem Beispiel, wie quer manchmal die Gedanken sind, und deshalb bin ich froh, dass wir Wolfgang zu Gast haben. Warum kann er über das referieren? Ihr habt das auf dem Flyer wahrscheinlich gesehen. Er war in verschiedenen Dienstorten als Jugendpastor, in Lüdenscheid, dann in Hamburg-Sasel, dann in Witten, wo also unsere Bundeszentrale ist, und zum Schluss in Karlsruhe. Seit Dezember 2017 ist er im tätigen Unruhestand, also er kann jetzt vielleicht noch mehr reisen oder mehr das tun, was ihm auf dem Herzen liegt. Natürlich auch ausruhen, das darf man dann auch. Er hat verschiedene Bücher geschrieben, Artikel in Christsein heute. Ich selber habe Wolfgang schon des Öfteren mal gehört auf den Pastorentagungen und war immer sehr angetan davon. Meine Tochter war noch begeisterter als ich. Die hat heute Abend Wolfgang angeknabbert, die fand ihn zum Anbeißen. Das ist aber ein Kinderwunsch. Aber ich finde, Wolfgang ist als Referent ausgezeichnet durch verschiedene Dinge, die er eben erlebt hat und getan hat und gewirkt hat. Unser Altpräses Peter Strauch hat mal über Wolfgang etwas sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt, 13 Jahre war Wolfgang Kraska mein Gemeindepastor. Ich kenne nicht viele Menschen, die eine so ausgeprägte Lehrbegabung haben wie er. Und das Besondere daran, wenn er lehrt, wirkt das, was er weitergibt, kein bisschen verstaubt. Wolfgang Kraska hat die Gabe, in einer aktuellen Sprache und mit und in treffenden Bildern zu reden, ohne dass dabei der Inhalt verwässert wird oder gar auf der Strecke bleibt. Ja, Wolfgang, ich möchte dich einmal kurz nach vorne bitten und habe noch zwei Fragen an dich, damit die Leute so einen kleinen Einblick schon mal bekommen, bevor du gleich loslegst. Meine erste Frage, was war oder ist deine größte Leidenschaft im Dienst für Jesus?
Schwer zu sagen jetzt eine einzige. Ich habe eigentlich zwei Hauptanliegen. Ich nehme mir einfach mal die Freiheit. Also am meisten motivieren mich immer Menschen, die neu zum Glauben kommen wollen. Oft sind es Leute, die eine Sehnsucht haben. Wir machen, oder ich mache, seit ich Jugendpastor bin, eigentlich Glaubenskurse und erlebe immer das Gleiche. Da sind Leute, die sitzen in der letzten Reihe und gucken ganz skeptisch und kritisch, und am dritten Abend sitzen sie in der ersten Reihe und lesen mir jedes Wort von den Lippen ab. Das ist das, was mich hoch motiviert. Und wenn ich die dann noch 3 Jahre später taufen darf, erst recht. Es motiviert mich mehr, jetzt sage ich mal, als nur einfach Gemeinde am Laufen zu halten. So. Und das ist mein zweites Hauptanliegen, Thema. Wie können wir als freie evangelische Gemeinden auch in der postmoderne lebendige Gemeinde sein? Also so ein Thema, mit dem ich viel unterwegs war, erst, wohin müssen wir aufbrechen und was müssen wir dafür aufbrechen? Ich bin der Überzeugung, dass FEGs super aufgestellt sind, wenn sie denn wirklich das leben, was sie glauben. Und auf der anderen Seite mache ich mir manchmal Sorgen, dass wir auch im Boden der Bedeutungslosigkeit schlichtweg versickern, weil wir uns so um uns selbst drehen. Also das sind so meine Hauptthemen. Ja. Und natürlich, als ich Gemeindepastor war, habe ich dann Gemeindearbeit gemacht und war das auch mein Leben lang gerne. Ich würde auch heute wieder Gemeindepastor werden.
Eine zweite Frage noch, bevor ich dann bete und wir direkt in den Vortrag einsteigen. Du warst ja schon mal in Münster. Gibt es irgendetwas, was du mit Münster verbindest, außer dass wir dich eingeladen haben? Also das ist ja jetzt ein Termin, den du dankenswerterweise wahrgenommen hast. Da gibst du irgendwas, was dich mit Münster noch so verbindet?
Ja, eine ganze Menge. Also du hast das ja schon gesagt, ich war in Witten 1990 bis 2003. Und das ist ja der gleiche Bezirk. Also ich habe hier... war schon ein paar Mal hier, auch zum Predigen. Ich war sogar im Wintergarten schon, also in dem Ort, den viele wahrscheinlich selbst gar nicht mehr kennen hier. Ich bin mit dem Jan Carsten Huxtra befreundet und schon von Witten aus sind wir immer mal mit dem Fahrrad hier hochgefahren ins Münsterland, um hier schöne Touren zu machen. Also ich habe ganz viele gute Erinnerungen, die ich mit Münster verbinde.
Danke. Ich werde noch beten und wenn du willst, kannst du auch direkt stehen bleiben, weil dann bist du dran. Herr, wir danken dir für die Bibeltage, die jetzt starten können. Ich danke dir für Wolfgang und Dorothea, die unsere Gäste sein dürfen. Und ich danke dir, dass Wolfgang uns heute Abend mit in dieses Thema Führung hineinnimmt, vielleicht Missverständnisse aufräumt, Dinge klarrücken kann. Ja, das haben wir nötig. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du Wolfgang segnest mit dem, was er braucht an Weisheit und Klarheit und guten Gedanken. Und dass du uns offene Ohren schenkst und eben, dass wir auch bereit sind, das, was wir gehört haben, an uns heranzulassen, in unser Herz zu lassen. Danke, Herr, dass du lebendig bist und heute hier bist. Amen.
Wir haben ja heute ein Einzelthema, das unter einem Gesamtthema steht, nämlich Gott erleben im eigenen Leben. Und um das Ganze überhaupt einzugrenzen und verstehen zu können, würde ich gern am Anfang ein paar Sätze dazu sagen, was wir unter Leben verstehen, was man allgemein unter Leben versteht und wir als Menschen, die Jesus kennen, im Besonderen. Ich male mal hier so einen Menschen auf. So, das seid ihr und das bin ich. Und wir Menschen sind überzeugt, wir sind die Mitte der Welt. Alles dreht sich um uns, alles hat uns zu dienen. Und wir ordnen um uns herum bestimmte Lebenskreise an, denen wir unterschiedliche Bedeutung zumessen. Das ist hier ganz wichtig, was in meinen innersten Kreis kommt. Das sind Dinge, die ich auch heranlasse. Und manches ist vielleicht ganz außen vor. Und ich, der souveräne Mensch, ich habe das Recht, nein, ich habe die Pflicht, mich selbst zu verwirklichen, selbst zu entscheiden, was wichtig ist. Für manche ist Karriere ganz wichtig, für manche ist möglichst entspannt zu leben, viel Freizeit zu haben, Spaß zu haben, ganz wichtig, Geld, Sexualität, Kultur, Sport und so weiter, ganz unterschiedlich. Und so hat jeder seine Themen, die er unterschiedlich einordnet und die vielleicht auch unterschiedlich groß sind, die er unterschiedlich nah an sich rankommen lässt. Und das gilt auch für Gott. Ich, der souveräne Mensch, bin die Mitte und ich sage, welche Rolle Gott bei mir einnimmt. Das ist vielleicht außerhalb meines Lebens. Ich sage, Gott interessiert mich nicht, den mag es geben oder nicht. Es ist einfach unrelevant für mein Leben. Ich habe ganz andere Fragen. Kümmert euch gerne um Gott und betet und singt, wie ihr wollt. Für mich hat er keine Bedeutung. Da gibt es andere, die lassen ihn so in ihr Leben rein und sagen, ach doch, das Leben ist ganz interessant und Gott ist auch ein interessantes Thema. Klar, kann mein Leben nur bereichern. Manchmal ist mir auch danach so, mir religiöse Gefühle zu erlauben und dann suche ich Gott in der Natur oder auch in einem Dom oder sonst irgendwas, je nachdem. Und wieder andere sagen, ja, Gott ist für mich ganz zentral, ganz wichtig, der gehört in den innersten Kreis meines Lebens. Aber allen gemeinsam bei diesem Bild ist, ich entscheide das. Ich entscheide, welche Bedeutung Kultur in meinem Leben hat und ich entscheide, welche Bedeutung Sport in meinem Leben hat und ich entscheide auch, welche Bedeutung Gott in meinem Leben hat. Denn ich bin die Mitte der Welt. Ich bin der Souverän, der alles zu klären und zu regeln hat. Die Bibel hat ein völlig, völlig anderes Bild. Ups. Wir lassen das mal liegen. Die Bibel hat ein völlig anderes Bild vom Menschen. Denn sie sagt, lieber Mensch, du bist nicht zuerst da. Zuerst ist Gott da. Und es gäbe Gott auch, wenn es keinen einzelnen Menschen gäbe. Es gibt uns, weil Gott eine Welt haben möchte. Und es gibt Menschen, weil Gott Menschen haben möchte, um sie zu lieben. Für mich hat das Hans-Joachim Eckstein wunderbar in diesem Buchtitel formuliert, du bist ein Geschenk, ein Herzenswunsch, den Gott sich selbst erfüllt, glaube ich, so heißt das. Du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt. Es gibt uns Menschen nur, weil Gott einen Wunsch hatte. Er wollte Menschen haben. Er wollte was zum Lieben haben, er wollte ein Gegenüber haben. Und deswegen wurden wir geschaffen. Ich sage es noch einmal, Gott ist vor allem und außer allem und es gäbe diese Welt. Und wenn es diese Welt nicht gäbe, gäbe es Gott trotzdem. Gott braucht uns nicht, um zu existieren. Die Religionskritiker haben das ja manchmal so gesagt, ja, Gott ist nur eine Projektion menschlicher Wünsche an den Himmel. Wieder der Mensch als Mitte, als das Eigentliche, als das Zentrale und er entscheidet das. Die Bibel berichtet über den Menschen grundlegend anderes, nämlich der Mensch ist nicht einfach in die Welt hineingeworfen, findet sich nicht einfach im luftleeren Raum vor, sondern der Gott, der ihn geschaffen hat, stellt ihn in ein Koordinatensystem hinein. Und darin findet er sich vor. Ob er das weiß oder nicht, ist dafür völlig belanglos. Aber das ist die Welt in Gott, die Gott den Menschen hineinstellt. Und bereits im Schöpfungsbericht Genesis 1, 27 heißt es, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde als sein Gegenüber und er schuf ihn als Mann und als Frau. Diese beiden Achsen sind das Koordinatensystem. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Er schuf ihn als sein Gegenüber. Der Mensch ist auf Beziehung zu Gott angelegt. In der Schule haben wir alle den Kreis kennengelernt und die Formeln, Fläche des Kreises, πr², Umfang 2πr. Es gibt diese Naturkonstante, Pi. Wir können darüber diskutieren, was meinst du denn, wie groß ist das? Gibt es Pi überhaupt? Ja, stimmen wir mal ab. Es ist völlig Banane, was wir meinen, wie groß Pi ist und ob es Pi gibt. Pi ist einfach da und wer von Pi keine Ahnung hat, na gut, ist auch ein netter Kerl vielleicht, aber es hat nichts damit zu tun, ob es Pi gibt. Gott hat diese Welt geschaffen und Gott ist existent, er ist vorher gegeben, er ist, wenn man so will, eine Naturkonstante, obwohl das viel zu wenig greift. Gott ist da und dieses System ist da. Wir sind von Gott geschaffen. Ob ich das weiß oder nicht, ist völlig belanglos für die Tatsache, ob das so ist oder nicht. Weil ich das nicht entscheide, sondern Gott hat die Welt so geschaffen, hat den Menschen so geschaffen. Er schuf ihn als sein Gegenüber und er schuf ihn als Mann und als Frau. Von Stunde null an ist der Mensch als Beziehungswesen geschaffen. Er schuf ihn zur Kommunikation, zur Liebe, zur Beziehung. Der Mensch kann allein nicht existieren, heißt es bereits im Schöpfungsbericht. Und das ist hier sozusagen die X-Achse. Der Mensch ist Beziehungswesen. Gott schuf den Menschen zur Beziehung, jetzt vielleicht in seiner idealen Form als Mann und Frau in der Ehe, aber darüber hinaus, das ist ja auch in Mann und Frau ausgedrückt, Beziehung in vielfältigen Weisen als Nachbarschaft, als größere Familie, als Kollegen und so weiter. Wir finden es auch im Neuen Testament ganz ähnlich. Jesus wird einmal gefragt, Meister, wie lässt sich denn das gesamte Alte Testament, wie lässt sich denn die Bibel auf den Punkt bringen? Was ist denn das größte Gebot in der Bibel? Worauf kommt es an? Und Jesus sagt, nee, es ist nicht eins, es ist zwei. Nämlich ist diese Y-Achse und X-Achse, sage ich jetzt. Nämlich das größte Gebot besteht darin, du sollst Gott, den Herrn, von ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Gott schuf den Menschen zu seinem Gegenüber, lesen wir in der Schöpfung. Und Jesus sagt, der Kern der Bibel besteht darin, du sollst Gott von ganzem Herzen lieben, in Beziehung zu Gott existieren. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Schöpfungsbericht, er schuf ihn als Beziehungswesen, als Mann und als Frau. Kleiner Sprung auf den Sonntagmorgen, wenn wir über das Gebet sprechen. Da werde ich über die Einleitung zum Vater Unser sprechen und da ist dasselbe wieder. Wie heißt das Gebet? Ich und mein lieber Gott? Nein. Vater Unser, bitteschön. Das Neue Testament ist im Plural geschrieben. Vater Unser und niemals ich und mein Vater und der Rest der Welt kann untergehen. Hauptsache, ich bin mit Gott im Reinen und Gott beschenkt mich und überhäuft mich mit Segen. Vater Unser. Das ist das Koordinatensystem, was vorgegeben ist. Und das ist der absolute Gegenentwurf zu diesem hier, wo der Mensch sagt, ich bin die Mitte und ich bestimme alles, ich verwirkliche mich selbst und ich ordne sogar Gott seinen Platz und seine Bedeutung, seine Größe ein. Ich entscheide, ob es Gott gibt oder nicht und falls es ihn gibt, ob er mich interessiert und ob er was in meinem Leben bewirken kann. Das heißt, diese Fläche ist unser Leben und das, was Gott eigentlich von uns erwartet, ist, dass wir sozusagen hier so ungefähr auf so einer resultierenden uns bewegen. Es ist natürlich alles technisch und ideal, aber wenn wir darüber sprechen, Gott erleben im eigenen Leben, rede ich nicht über die konzentrischen Kreise. Wie kriege ich Gott denn am besten von meinen Karren gespannt? Ich möchte ja so gerne meine bürgerliche Existenz noch ein bisschen aufpolieren. Der liebe Gott kann mir vielleicht dabei helfen, dass ich noch erfolgreicher werde, noch glücklicher bin, noch mehr Spaß habe. Das ist nicht gemeint, Gott erleben im eigenen Leben. Sondern, wie kriege ich das denn hin, nach den Vorgaben mit Gott unterwegs zu sein und seinen Weg zu gehen? Und darüber reden wir in den einzelnen Einheiten und auch heute Abend natürlich. Ich habe einen Begriff gebraucht, den der Selbstverwirklichung, und der hat mich immer schon ein bisschen fasziniert, so vom Sprachlichen her, weil man den nämlich auch ganz anders verstehen kann. Nämlich nicht so subjektivisch, ich selbst verwirkliche mich, man kann das auch objektiv verstehen. Wie verwirkliche ich denn mein Selbst? Wie verwirkliche ich meine Identität? Das, was in mir steckt, was Gott als Plan, als Entwurf, als großes Ziel, als Ideal sich gedacht hat. Wie kriege ich das denn verwirklicht? Und ich bin überzeugt, dass wir damit überfordert sind, es selbst zu entscheiden und zu klären, dass wir alles regeln. Es ist natürlich schön, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir ganz, ganz viele Freiräume haben. In anderen Zeiten und in anderen Kulturen ist das ja überhaupt nicht der Fall. Wir können in der Tat ganz vieles selbst bestimmen. Wen wir heiraten, welchen Beruf wir erwählen, wie wir uns kleiden, wo wir wohnen und so weiter. Viele haben ganz große Möglichkeiten. Wir hatten jetzt mal ein Seminar mit Gesprächsrunde und da waren jüngere Leute da. Ich glaube, das war sogar ein Frauenversammlung, ich war nicht selbst da, habe mir das nur erzählen lassen. Und die jungen Frauen haben gesagt, es ist wahnsinnig anstrengend, diese vielen Optionen. Mich ständig zwischen all den Optionen entscheiden zu müssen. Der eine sagt dies, der eine meint jenes. Und ich weiß am Ende gar nicht, jetzt bin ich wieder bei uns, ich weiß am Ende gar nicht, habe ich das jetzt selbst wirklich so mir ausgesucht oder bin ich nur die millionste Kopie, was weiß ich, von der Bravo oder vom Männlicher Magazin, von der Brigitte oder was mich sonst gerade prägt. Von meinen Eltern, von meiner Gemeinde, bin ich das wirklich selbst? Und als Christ sage ich, ich vertraue darauf, dass Gott, der mich geschaffen hat, um in dieses Koordinatensystem hineingestellt hat, dass der am allerbesten versteht, wer ich bin und wie mein Leben gelingt. Und das heißt nämlich, in dem Maße, wie mein real gelebtes Leben und der Entwurf von Gott zur Deckung kommen, das wird nie vollständig sein, aber in dem Maße, wie die beiden Flächen zur Deckung kommen, in dem Maße bin ich glücklich. Nicht erfolgreich, nicht gesund, nicht gut aussehen oder sonst was, glücklich mit mir versöhnt, mit mir im Reinen, dass ich gerne lebe. Und deswegen habe ich ein Interesse daran, Gottes Plan mit mir zu entdecken. Im Psalm 86 betet der Psalmist: Herr, zeige mir deinen Weg, ich will dir treu sein und tun, was du sagst. Gib mir nur dieses eine Verlangen, dich zu ehren und dir zu gehorchen. Herr, zeige mir deinen Weg. Also, der Mann hat ein Interesse daran, Gott soll ihm den Weg zeigen. Adrian Pless, von dem wir vorhin die kleine Geschichte gehört haben, mit dem James-Bond-Film, der hatte dieses Interesse nicht. Und viele haben es auch nicht, sondern sie überlegen, wie kann ich denn sozusagen meinen eigenen Weg gehen, ohne dass ich in die Hölle komme? Was kann ich mir denn alles erlauben an Sünden und an Ausreißern, an Eigenmächtigkeiten, dass Gott sozusagen so gerade noch mitmacht? Wie die kleinen Kinder, die auch ausprobieren, wie weit kann ich gehen? Wo ist die Grenze, wo Papa und Mama endgültig ausrasten? Oder wo kann ich mich noch durchlavieren? Der Psalmbeter sagt, so nicht. Sondern ich selbst habe ein Interesse und deswegen bitte ich dich, Gott, zeige mir deinen Weg. Weil ich es brauche für mich. Damit unterstelle ich jetzt ein paar Dinge, die in unserer Gesellschaft keineswegs selbstverständlich sind. Zum Beispiel die Frage, ja, hat Gott denn überhaupt einen Willen? Sogar einen Willen, der mich betrifft, hat Gott nicht Wichtigeres und Größeres zu tun, als sich um mich und mein kleines, durchschnittliches, unbedeutendes Leben zu kümmern? Das ist doch eine irrsinnige Vorstellung, sagen viele. Für sie ist Gott unendlich groß. Er ist weit weg, er ist der letzte Urgrund unseres Seins, er ist das letzte Prinzip, das hinter allem steht, wenn es überhaupt so etwas gibt. Und ich sage, sag mir, wie groß du von Gott denkst, und ich sage dir, wie wenig er dich im Alltag angeht. Gottes Größe besteht gerade darin, dass er jeden Einzelnen sehen kann, jeden Einzelnen ernst nimmt, jeden Einzelnen liebt und mit uns unterwegs ist. Die Bibel sagt, Gott ist nicht ein Prinzip, nicht etwas, sondern Gott ist jemand, der ist eine Person. Person heißt jetzt nicht Mensch, aber doch jemand, der ein Wesen ist, Gott ist völlig anders, aber man kann nur in menschlichen Bildern da von ihm sprechen, der einen Charakter hat, der einen Willen hat. Und nur so macht es Sinn, wenn Jesus sagt, nicht wer mich dauernd Herr, Herr nennt, wird in Gottes Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Dieser schlichte Satz, der beinhaltet doch, Gott hat einen Willen. Und er beinhaltet, dass Gott uns diesen Willen bekannt macht. Nur dann kann Gott ja erwarten, dass wir ihn tun. Und drittens, Gott erwartet, dass wir den Willen nicht nur erkennen, sondern dass wir ihn umsetzen. Also Gott hat einen Willen, der Wille ist erkennbar und der Wille ist auch umsetzbar. Nur dann macht dieser Satz von Jesus Sinn. Dass der Wille grundsätzlich erkennbar ist, ist auch an dieser Stelle, finde ich, gut zu nachzuvollziehen. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das ist ein Bild, das Jesus gebraucht, um die Kommunikation zwischen sich und seinen Jüngern zu beschreiben. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ja? Ganz kleiner Einschub zu einem Thema vielleicht am Rande. Ich weiß gar nicht, ob es in Münster überhaupt, ob ihr das Wort schon mal gehört habt. Es gibt ja dieses hörende Gebet. Wir haben das in der Gemeinde bei uns auch in Karlsruhe. Und für mich ist dieses Wort dafür sehr entscheidend. Hörendes Gebet, das bedeutet, dass andere für mich hören, was Gott denn sagt, kann hier und da eine Hilfe sein. Komme ich am Ende auch noch drauf zu sprechen. Ist aber nie das Ziel. Das Ziel ist, meine Schafe hören selbst. Nicht die Schäferhunde hören für sie, sondern meine Schafe hören meine Stimme. Das ist der Normalfall. Das gilt es zu kultivieren. Und ja, unser Leben kann manchmal kompliziert sein und wir können taub sein, dass wir andere brauchen. Und dann macht auch so etwas wie hörendes Gebet Sinn. Falls ihr noch nie vom hörenden Gebet gehört habt, könnt ihr diesen Gedanken gleich wieder streichen. Also Gottes Wille ist grundsätzlich erkennbar und es ist das Ziel Gottes, dass jeder einzelne Christ, jedes Schaf eine Kommunikationsfähigkeit und Hörfähigkeit entwickelt. Ah, das ist noch zu früh. Zur Ebenbildlichkeit gehört aber auch, dass Gott unseren Willen akzeptiert und respektiert. Ich habe mich oft gefragt, warum hat Gott uns nicht einfach so geschaffen, dass wir nur brav sein können, nur das Gute tun, nur Freude, Gott nur Freude machen? Warum eigentlich? Ich denke, das hängt hiermit zusammen, weil Gott den Menschen als sein Gegenüber wollte. Eine Marionette, die nur, was weiß ich, an Fäden gezogen wird, die nur funktioniert nach einem Schema, kann niemals Gottes Ebenbild sein. Gott ist souverän, Gott ist frei, Gott ist kreativ und er hat den Menschen aus Liebe geschaffen, immer wieder bezeugt uns das die Bibel. Und das, was Gott will, ist, dass wir ihm aus Liebe folgen, gerne und freiwillig und aus Respekt und Interesse und nicht, dass wir gezwungen sind. Gott respektiert unseren Willen und also ich habe das auch in der Beziehung von Menschen, in Ehebeziehungen und Ähnlichem immer wieder entdeckt. Du wirst deine Frau oder umgekehrt deinen Mann niemals durch Versprechen, durch Schmeicheleien, durch sozialen Druck, durch Androhung von irgendetwas niemals bei dir halten. Du hast immer wieder erlebt, wenn das irgendwann bricht es aus. Es gibt nur eine Methode, dass der andere bei dir bleibt. Das ist die Liebe. Wenn die Liebe nicht kultiviert ist, wenn die Liebe nicht da ist, wird jede Beziehung irgendwann auseinanderbrechen. Und Gott will geliebt werden. Und er will nicht den Willen der Menschen brechen, sondern er möchte Menschen, die aus Liebe ihm nachfolgen, sagen, ich bin gern bei dir, ich vertraue dir und ich möchte deinen Willen tun. Das heißt für mich auch immer, ich vertraue darauf, dass der Wille Gottes gut ist. Er wird mich nicht sozusagen als Konsequenz, dass ich sage, ich will deinen Weg gehen, jetzt die schlimmsten Höllenpfade führen, sondern Gottes Weg ist gut. Auch gut, wenn ich durchs finstere Todestal gehe, wie es in Psalm 23 heißt. Aber es ändert nichts daran, dass ich mit Gott unterwegs bin. Gottes Wille ist dann aber auch verbindlich, wenn ich das sage, weise mir deinen Weg, kann ich nicht sagen, Herr, ich habe so viele Ratgeber, ich habe auch meine eigene Meinung und meinen Freundeskreis und meine Frau und meine Clique. Vielleicht kannst du mich auch noch mal beraten. Zeig dir mal, auch mal deinen Weg. Wie siehst du das denn? Und dann entscheide ich. Ja? Dann sind wir nämlich wieder beim Modell der konzentrischen Kreise. Gott zu bitten, zeig mir deinen Weg, ist eine hochriskante Bitte. Denn wenn Gott mir dann etwas zeigt, erwartet er, dass ich das tue. Oder ich mache deutlich, ich wollte nur ein bisschen Smalltalk, aber ich meine das wirklich nicht ernst, was ich meine. Beim nächsten Mal brauchst du mich gar nicht mehr ernst zu nehmen, gar nicht mehr zu reagieren. Also, Gott hat einen Willen, der Wille ist erkennbar. Gott will, dass er getan wird. Ich vertraue darauf, dass Gottes Wille gut ist. Wenn ich ihn weiß, dann ist er aber auch verbindlich. Man kann deswegen Gottes Willen nur gerne und freiwillig tun. Sonst ist man in einer verlogenen Grundsituation. Das gibt es auch bei Christen, die in so einem religiösen System sind, aber im Grunde ihres Herzens wollen sie das nicht. Im Grunde ihres Herzens wollen sie das System der konzentrischen Kreise, wo ich die Mitte bin, vielleicht auch die fromme Mitte bin. Aber sie wollen nicht wirklich Gott folgen. Wie erkenne ich Gottes Willen? Das Wesentliche ist, ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Es gibt mehrere Aussagen in diese Richtung. Ich nehme mal diese Bibelstelle. Paulus sagt, der Mensch kann von sich aus, von Natur aus, so wie er geboren wird, so wie er sich vorfindet, mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist das alles Unsinn. Denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch Gottes Geist. Der von Gottes Geist erfüllte Mensch aber beurteilt alles, was ihm Gott zeigt und sagt. Der natürliche Mensch versteht nichts vom Reden Gottes. Deswegen muss man den natürlichen Menschen nicht verachten, aber es geht darum zu verstehen, die Kommunikation mit Gott geht auf einem ganz speziellen Weg, nämlich über das Reden und Wirken des Heiligen Geistes, das ich aufnehme. Das wird uns morgen auch noch mal ein bisschen beschäftigen. Der Heilige Geist leitet uns in alle Wahrheit, dass wir überhaupt die Dinge verstehen können. Und das heißt, Gottes Weg zu erkennen, ergibt sich nicht schon daraus, dass ich die Bibel kenne und eine passende Bibelstelle finde, sondern es ergibt sich daraus, dass ich von Gott gesteuert werde. Ich werde es gleich nochmal im Einzelnen erklären. Das ist ein rieseneigenes Thema, das wir hier nur antippen können. Das Wirken des Heiligen Geistes, eine Schlüsselstelle ist für mich Römer 8. Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist deswegen eine Schlüsselstelle, weil die so unverständlich ist. Was denn, Gottes Geist, unserem Geist? Gottes Geist hat zwei Seiten, nämlich Gottes Geist außerhalb und Gottes Geist in uns. Wo ich mein Leben Gott gebe, bei dem, was man Wiedergeburt nennt, in aller Kürze, implementiert Gott in einem Menschen, der ihm wirklich gehören will, ein Steuerungsorgan, ein Steuerungselement, den Geist Gottes. Und dann hängen die beiden zusammen wie Stecker und Buchse, wie Schloss und Schlüssel passen sie zusammen. Stecker und Buchse. Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dem Geist Gottes, der in uns ist, dass wir Gottes Kinder sind und vieles andere mehr. Ohne dieses implementierte Werkzeug, ich spreche jetzt mal ganz technisch, ohne den Heiligen Geist in einem Menschen wird kein Mensch den Willen Gottes verstehen, geschweige denn umsetzen können. Deswegen macht das Ganze auch nur Sinn in einem solchen Prozess, in einem solchen Rahmen, wo jemand sagt, ich will nicht mehr mich selbst verwirklichen, ich will nicht denn die konzentrischen Kreise leben, ich will nicht selbst der Chef sein, sondern ich will so mit Gott leben. Und dazu brauche ich die Ausrüstung Gottes, sonst kriege ich das nie hin, sonst verstehe ich das nicht und sonst habe ich keinen Mut dazu und es wird mir nicht gelingen. Also man kann sich das am Bild des Senders klar machen. Ich habe hier so einen Sender, allein hier für diese Fernbedienung. Aber nehmen wir mal Fernsehprogramme. Ob ihr es glaubt oder nicht, dieser Raum ist ja erfüllt von Tausenden von Fernsehprogrammen. Wir hören die nicht, wir sehen die nicht. Und trotzdem existieren sie. Denn um sie für uns verstehbar und sichtbar zu machen, brauchen wir ein Gerät, einen Empfänger. Ob wir den Empfänger haben oder nicht, hat nichts, keine Auswirkung darauf, ob gesendet wird. Es wird permanent gesendet. Taxifunk ist auch noch hier. Alles Mögliche wird gesendet. Aber nur wenn ich den Empfänger habe, kann ich das entschlüsseln. Nur wenn ich den Heiligen Geist habe, kann ich überhaupt die Wirklichkeit Gottes erfassen. Kann ich das Reden Gottes verstehen? Kann ich seine Impulse überhaupt aufnehmen? Ich könnte auch das Bild von der Fernsteuerung, was weiß ich, beim Flugzeugen oder bei den Spielzeugautos oder Schiffchen nehmen. Es gefällt mir deswegen nicht, weil da wieder so dieser Wille des Menschen völlig ausgeblendet ist. Das klingt so nach Fernsteuerung und man kann gar nicht anders. Aber eigentlich jede Art von Sender und Empfänger macht uns deutlich, ohne diese Verbindung funktioniert nichts. Ohne diese Verbindung ist jedes Christsein eine Weltanschauung, eine Ideologie. Vielleicht eine sehr fromme, aber immer nur Ideologie. Der lebendige Glaube ergibt sich erst aus dem Wirken des Heiligen Geistes. Auch, das ist ja unser Detailthema bei der Frage nach Gottes Führung. Wie gesagt, den Heiligen Geist habe ich nicht von Natur aus. Hier aus dem Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus in der Nacht, da antwortet Jesus ihm, ich sage dir, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann nicht ins Reich Gottes kommen, kann nicht in den Einflussbereich Gottes, in die Sphäre Gottes überhaupt eindringen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht, wer nicht umkehrt und aus Wasser und Geist geboren wird, können wir jetzt nicht interpretieren, kann nicht in die Königsherrschaft Gottes eingehen. Oder wie ich es gerade gesagt habe, ohne den Heiligen Geist lässt sich die Wirklichkeit Gottes wirklich nur annäherungsweise von außen beschreiben, aber niemals von innen. Das heißt, Gottes Willen zu erleben und zu erfahren, ist kein natürlicher, kein intellektueller, kein psychologischer Vorgang, sondern ein geistlicher Vorgang. Und es macht es auch ein bisschen schwierig, weil es nicht beweisbar ist, nicht objektivierbar ist. Da sitzt vielleicht meine Familie und sagt, was, Gott hat dir gezeigt, Gott hat dir gesagt, was soll das denn? Kannst du das beweisen? Denn das werde ich nie beweisen können. Aber wenn ich mit Christen, die das auch erlebt haben, zusammen bin, die können vielleicht das nachvollziehen und sagen, okay, ich kenne sowas auch, ich lasse das zumindest stehen und so weiter. Also, Gott sendet und es geht darum, dass ich empfange und das Signal Gottes verstehe, interpretiere, ja mehr noch umsetze, tu, was ich verstanden habe. Was kann ich selbst dazu beitragen? Es gibt etwas sehr Simples, nämlich das ist Sensibilität. Wir alle geraten immer mal wieder auch in turbulente Lebensphasen, wo wir nicht wissen, wo uns der Kopf steht, wo wir auch nicht mal die Losung morgens mehr lesen können und durchs Leben stolpern und turnen. Und natürlich, wenn wir den Kopf voller Dinge haben, dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir vieles überhaupt nicht begreifen von dem, was da von außen auf uns zukommt. Psalm 32, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss, sonst werden sie nicht zu dir kommen. Also ich finde das ein sehr schönes Bild. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich weiß, was gemeint ist, weil ich verheiratet bin mit meiner Frau. Meine Frau leitet mich mit ihren Augen. Wenn wir irgendwo auf einer Geburtstagsfeier sind, sagen mir ihre Augen, ich habe genug gegessen oder noch mehr, ich habe jetzt genug Wein getrunken. Da tritt sie mich nicht unterm Tisch, da sagt sie nichts, sie leitet mich mit ihren Augen. Es gibt einen Trick, ich muss einfach nicht hingucken. Ich weiche aus, gucke woanders hin, erzähle fröhlich und so weiter, hole mir noch ein Glas Wein und es geht munter weiter. So funktioniert es auch bei Gott. Ich kann den Blickkontakt zu Gott suchen, kann die Stille suchen, kann das signalisieren, das ist jetzt ganz wichtig für mich. Kann versuchen, in die Verbindung zu Gott zu kommen, auf die Verbindungsgerade. Und ich kann auch weggucken. Will das gar nicht wissen. Wer weiß, was Gott mir jetzt noch sagt. Also jetzt kann ich solche Störmanöver von Gott überhaupt nicht gebrauchen. Seid nicht wie Maultiere, die man gewaltsam hinreißen muss zum Ziel. Gott macht es nicht. Gott möchte geliebt werden, er möchte geachtet werden, er möchte, dass man ihm aus Respekt, aus Vertrauen folgt. Also sucht den Blickkontakt. Und dazu kann man natürlich was beitragen. Nicht immer, ganz klar. Das geht nicht immer. Aber gerade wenn es wichtig wird in Lebenssituationen, dann finde ich es schon elementar, sich rauszunehmen und wirklich die Stille zu suchen. Ist auch keine Garantie, jetzt sozusagen Gott laut sprechen zu hören, aber es ist mal die Grundvoraussetzung. Ich habe das immer wieder an wichtigen Weichenstellungen meines Lebens gemacht, dass ich mal ein paar Tage alleine gewandert bin. Beim Wandern kann ich eigentlich am besten in dieser Weise mit Gott reden. Oder auch mal so 4-5 Tage woanders hingegangen bin, Einkehrtage oder sonst irgendwas gemacht habe. Keine Mechanik. Ja? Jetzt habe ich Gott am Hörer. Aber ein Signal, Gott, ich brauche das, es ist mir ernst, ich suche deinen Blick, lass mich doch jetzt nicht hängen. Ich brauche eine unbedingte Offenheit, dass Gott mir sagen kann, was er will und nicht, dass ich schon festgelegt habe. Also nur wenn Gott mich jetzt bestätigt, dass das alles richtig ist, dann ist das willkommen, sondern so unangenehm das manchmal ist. Nein, ist eine sehr präzise Antwort Gottes. Absolut präzise, oder? Ist nicht immer schön. Aber Nein ist eine sehr präzise Antwort. Und ich muss auch für Nein offen sein. Gott, wie soll das aussehen? Ich muss mir über eigene Wünsche klar werden und darf das nicht einfach alles, was ich ohnehin will, fromm hinterlegen. Also man kann das natürlich, man findet für alles eine Bibelstelle, für alles und jedes, was man gerne tun möchte, findet man eine Bibelstelle. So sind die Sekten alle entstanden. Oder bestimmte Ereignisse und so weiter. Ich hatte mal ein Mädchen im Jugendkreis, der war das jedes halbe Jahr neu klar, dass sie diesen Jungen jetzt lieben sollte und das, ach, das ist ja so ein Geschenk. Und sie hat ja einfach die Wirkung der Hormone verwechselt mit der Stimme Gottes. Ja? Und das machen aber auch ältere Christen, was ihnen gefällt, was sie gerne möchten. Da klingelt es aber sofort, wenn da etwas auch nur halbwegs in die Richtung geht. Also ich muss mir, wenn ich Gottes Willen erkennen will, ich muss mir klar werden, was will denn sozusagen der alte Adam in mir, der natürliche Mensch? Was ist denn so das Naheliegende für mich? Wohin geht das Gefälle von sich aus? Und da wäre ich schon mal besonders vorsichtig. Kann auch Gottes Wille sein, ganz klar. Aber wenn ich schon als kleiner Junge nach Afrika wollte, würde ich nochmal dreimal hingucken, ob ich mit 30 den Ruf nach Afrika wirklich habe. Vielleicht will Gott ja auch, dass ich nach Alaska oder sonst wohin gehe, nach Deutschland, was weiß ich. Also unbedingte Offenheit oder im Bild des Radios, des Fernsehens, ich muss den Sender schon scharf stellen. Nicht, dass da irgendein Rauschen ist, wo dann, wenn man genau hinhört, auch noch was von Gott zu hören ist. Die Bereitschaft zu vertrauen und zu gehorchen. Ich habe vorhin schon gesagt, es ist riskant, Gott zu sagen, zeig mir deinen Weg, ich will das tun, was du sagst. Also bevor ich sowas sage, sollte ich nochmal drüber nachdenken, will ich das wirklich? Könnte auch so sein, wie ich es mir gar nicht vorgestellt habe. Kein Festhalten an Sünde, die ganz offenkundig ist. Wir kennen vielleicht die Geschichte von Kain und Abel. Kain erschlägt seinen Bruder Abel und Gott sagt, Kain, ist es nicht so? Wenn du fromm bist, wenn du mit mir im Reinen bist, dann kannst du den Blick frei erheben, Blickkontakt. Wenn du fromm bist, kannst du den Blick frei erheben. Aber jetzt lauert die Sünde vor deiner Tür und nach dir hat sie verlangt. Das heißt, du guckst weg. Du kannst mir nicht in die Augen gucken. Wer einen Hund hat, kennt das auch. Wenn der Dackel die Fleischwurst geklaut hat, dann bleibt er einen halben Tag unterm Sofa. Der wagt dir nicht in die Augen zu gucken. Der weiß ganz genau, dass er das nicht durfte. Und wenn ich die Stimme Gottes oder wenn ich einem Menschen nicht begegnen will, gehe ich dem aus dem Weg. Und ach, was für ein Zufall, ich treffe ihn auch gar nicht. So kann ich auch Gott aus dem Weg gehen. Es muss eine klare Beziehung sein. Wir werden immer sündigen. Wir haben immer Minuskonto. Das ist eine andere Geschichte. Aber dass ich es nicht für gut erkläre und dran festhalte und weitermache, das ist der entscheidende Punkt. Und es geht auch darum, den Zeitpunkt Gott zu überlassen. Manchmal dauert das ja ein bisschen lange, bis Gott Antwort gibt. Ich kenne so Situationen, vor allem so nachts, wo die Ampel nicht auf grün umschalten will. Und ich denke, die ist bestimmt kaputt. Also wenn sie jetzt nicht bald umschaltet, fahre ich auch bei Rot los. Das kann doch nicht wahr sein, kommt ja auch gar keiner entgegen. Also sie schaltet dann doch noch irgendwann um. Also, es gibt Gelb und Rot und Grün. Es gibt ein Stoppsignal, es gibt ein Go-Signal, aber es gibt auch diese Gelbzeit oder das Warten, wo ich es einfach nicht weiß. Und dann bleibt mir das übrig, was jetzt dran ist, nämlich zu warten. Und vielleicht ist etwas erst viel später dran. Ich habe das mal verstanden als Gottes Ruf, als Gottes Herausforderung. Und ich werde mich später darauf einlassen, wenn Gott dann doch nochmal die Tür öffnet. Damit bin ich jetzt bei den praktischen Hilfen hier auf unserem Handout unter Punkt 5. Ich habe gesagt, ohne den Heiligen Geist werden wir den Willen Gottes niemals erfahren können. Damit meine ich nicht, dass der Heilige Geist mit lauter Stimme mir dies und jenes sagt und dann weiß ich genau Bescheid. Ich meine auch nicht, dass ein Zettel vom Himmel fällt, du sollst was weiß ich, die Ulrike heiraten oder sonst was. Ich meine damit, dass der Heilige Geist, der in unserer Welt aktiv ist, die Dinge dieser Welt gebraucht. Er kommt da hinein. Ganz, ganz selten nur tritt er sozusagen ganz neben allem auf. Aber nach all dem, was wir auch in der Bibel finden, gebraucht er in der Regel auch die Dinge dieser Welt. Zum Beispiel das Wort der Bibel. Wir finden in der Bibel nicht Antwort auf alle möglichen Detailfragen. Nicht über, was weiß ich, vorgeburtliche Kontrolle der Gene oder sonst irgendwas. Das kannst du eingeben. Oder Datenschutz im Internet, sagt die Bibel sehr wenig drüber. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Themen, wo ich jetzt nicht einfach die Bibel aufschlagen kann. Aber die Bibel ist sozusagen das große Autobahnsystem. Also, da kann ich gucken, wo liegt Flensburg und wo liegt München, wo liegt Münster und wo liegt Dresden und so weiter. Die große Landkarte finde ich in der Bibel. Und ich brauche nicht zu sagen, Herr, wo ist denn der Nachtigallenweg? Und Gott sagt mir, hey, was machst du in Hamburg? Was suchst du in Hamburg einen Nachtigallenweg? Wir haben über München geredet. Fahr erst mal nach München und dann können wir über den Nachtigallenweg reden. Also wenn ich das Bild auflöse, ich muss mir nicht Gedanken machen um die allerkleinsten Details, wenn ich in meiner Grundausrichtung im Leben überhaupt völlig falsch unterwegs bin. Die Bibel sagt mir zu den wesentlichen Themen, gibt sie mir eine Orientierungskarte und es bleiben genug Fragen übrig. Aber dann orientiere ich mal an der Bibel und gehe so weit, wie Gott dir Klarheit gibt und dann können wir immer noch weitersehen. Nur bevor du im Nahbereich bist, brauchst du nicht nach dem Detail Ausschau zu halten. Gott gebraucht die Bibel, denn die Bibel ist von Gottes Geist inspiriert. Sie ist Gottes Wort, weil der Geist Gottes an der Entstehung und bei der Auslegung, eigenes Thema, daran beteiligt war. Gott gebraucht andere Christen, die auch den Heiligen Geist haben. Und manchmal, vielleicht habt ihr auch sowas erlebt, manchmal gibt es so einen Impuls, ich habe das auch schon gehabt, ich soll jemanden anrufen. Sag das mal, sprich das mal aus. Und das ist dann wie so ein, ja, als hätte jemand einen Schmerzpunkt erwischt oder gerade die richtige Antwort gegeben. Ist nicht immer so, man kann sich auch vertun. Aber, oder vielleicht kennt ihr es auch umgekehrt, dass ihr mit einer Thematik unterwegs wart und auf einmal spricht euch jemand an und sagt, du, ich wollte ja immer schon mal sagen, du solltest vielleicht mal dies und jenes ausprobieren und machen. Ich kann auch andere Christen direkt fragen. Hier sind wir wieder beim hörenden Gebet, das ist nichts Falsches. Wir haben das in Karlsruhe auch sogar institutionalisiert im Bereich der Seelsorge. Ich kann andere Christen fragen, aber frag nicht diejenigen, von denen du weißt, die sind sowieso deiner Ansicht, die geben dir in allem recht. Habe ich auch schon gehabt. Scheidungsfrage ist nicht immer einfach nur mit Ja und Nein zu beantworten, aber wenn ich zu meiner Freundin gehe, die schon auch zweimal geschieden ist und sie frage, ob das denn vor Gott wohl jetzt okay ist, dass ich mich scheiden lasse, brauche ich ja hinzugehen. Ich weiß genau, was die sagen wird. Durch die Auswahl desjenigen, den ich fragen werde, habe ich die Antwort dann schon vorprogrammiert. Such dir jemand aus, der eine gewisse Distanz zu dir hat, den du vertrauen kannst, der auch den Mut hat, mal Nein zu sagen und der wirklich für dich Gottes Sprachrohr sein kann. Gott gebraucht andere Menschen. Manchmal hat Bonhoeffer gesagt, ist uns der Christus im Bruder näher als der Christus in mir selbst. Gott gebraucht Ereignisse, offene Türen, verschlossene Türen. Dass Gott Türen öffnet und ich merke, ja, den Weg kann ich gehen. Hier geht's weiter, das sind die nächsten Schritte. Und umgekehrt auch, es sah so nach Gottes Führung aus. Was weiß ich, jetzt diese neue Stelle anzutreten und nach Hamburg zu ziehen, habe ich so drauf gefreut. Und es war wirklich Gottes Führung auf einmal. Zerschlägt sich das wieder. Dann ist es eben nicht so. Und dann muss ich nicht mit Gott hadern, Gott, wie kannst du das zulassen, dass ich diese tolle Stelle nicht gekriegt habe? Sondern dann ist es okay. Nein, ist auch eine Antwort, habe ich vorhin schon gesagt. Gott gebraucht offene und verschlossene Tür. Auf einmal tut sich was auf, das habe ich gar nicht gesehen. Ach, da ist ja noch was um die Ecke rum. Ganz neue Möglichkeiten, an die ich gar nicht gedacht habe. Gott gebraucht unser Denken, aber sicher doch. Der Verstand ist Geschenk Gottes, ist von ihm geschaffen. Nur, Paulus sagt, wir nehmen alles Denken gefangen unter den Gehorsam Christus gegenüber. Ich denke nicht einfach so. Das Denken ist eine Gabe Gottes, ein Werkzeug Gottes, aber ich unterstelle es Gott und sage, mach du mir klar, was Sache ist. Ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung auch kennt. Wir haben gleich nochmal so eine Gesprächsrunde. Könnt ihr euch untereinander austauschen. Ich habe manchmal so eine Erfahrung, die nenne ich, es denkt in mir. Es denkt in mir. Ich bin unterwegs und auf einmal entstehen Gedanken in meinem Kopf, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich habe manchmal mir beim Predigen erstaunt zugehört, was aus meinem Mund kommt. Weil auf einmal Dinge, die ich gar nicht vorbereitet habe, Gott mir gibt. Gott kommt in Gedanken hinein, wenn ich dafür offen bin. Und ich sage, Gedanken, das ist meine Privatangelegenheit. Und meine Gefühle. Auch die sind ja von Gott. Wenn ich darum ringe, Gott, was ist dein Weg, was ist dein Wille, finde ich es wichtig, dass ich auch innerlich zur Ruhe komme. So eine Balance finde. Es geht vielleicht in jedem wichtigen Prozess auf und ab. Mal denke ich ja, mal denke ich nein. Und dann irgendwann merke ich, es tariert sich aus. Es kommt in die Balance. Ich denke, das ist das, was die Bibel Frieden nennt. Es tobt nicht mehr in mir. Ich habe darüber Frieden. Ich habe gerade so eine Situation gehabt. Ich hatte eine Anfrage, dass ich eine Gemeinde coache in einem schwierigen Prozess. Und das hätte mich wirklich gereizt. Und andererseits habe ich gedacht, aber was macht das jetzt mit deinem schönen Rentnerleben? Da kommt ja alles wieder durcheinander. Jetzt hast du dich so schön zurechtgefunden. Und dann irgendwann haben wir miteinander nochmal gesprochen. Die haben gesagt, wir machen das jetzt doch selbst, machen das alleine. Und ich merke, es ist okay. Kommt Friede hinein und ich denke nicht, oh, so was schade, dass die mich jetzt doch nicht wollten. Oder es ist ausbalanciert. Friede. Also ich habe hier 5 Dinge jetzt genannt. Das Wort der Bibel, andere Christen, Ereignisse, mein Denken und mein Gefühl. Wichtig ist, dass ich jetzt nicht einfach mir das aussuche, was zu mir passt. Aber wenn ich ein emotionaler Mensch bin, dann ist, wenn es innere Aufwallungen gibt, die mir, das ist bestimmt von Gott. Oder wenn ich ein denkerischer, rationaler Mensch bin, dann gebe ich das alles in eine Excel-Tabelle ein und lasse die mal rechnen und dann kommt unten Gottes Wille raus und das tun wir dann oder so. Ich finde es wichtig, eine Gesamtschau zu haben. Habe jetzt das nicht mitgebracht, habe ich jetzt vergessen, aber wir machen das in Gedanken. Also ich habe hier so einen Teller und will eine Tafelkerze darauf festtropfen und habe auch noch den Anspruch, dass die gerade ist. So, jetzt gibt es natürlich das Problem, ich gucke von vorne drauf und denke, ja, die ist gerade, jetzt gucke ich von der Seite, ist sie auf einmal schräg. Wie kriege ich die Kerze gerade? Nur dadurch, indem ich sie drehe oder mich um sie herum bewege, die Kerze ist nur dann gerade, wenn sie aus jeder Perspektive gerade ist. Und für mich heißt das, oder damit will ich sagen, wenn etwas dem Willen Gottes entspricht, dann ist das im Rahmen der Bibel okay. Dann schreit die Gemeinde nicht auf und sagt, das ist ja völlig idiotisch und völlig unsinnig, da musst du dich verhört haben. Da sagt mein Verstand, ja, ist ein Abenteuer, aber es kann gehen. Da habe ich innere Ruhe, Frieden darüber und die Tür ist wirklich offen. Also diese verschiedenen Werkzeuge, diese Aspekte kommen zusammen und es zeichnet sich etwas ab. Für mich habe ich das immer so gemacht, dass ich mich langsam vorwärts getastet habe. Also ich arbeite nicht sozusagen die 5 Methoden ab und dann habe ich es irgendwie. Ich habe in meinem ganzen Leben nie solche Klarheit gehabt, dass ich gesagt habe, so spricht der Herr und da geht es jetzt längs. Aber immer 50% und eine Aktie, also ein ganz klein bisschen mehr, dass ich denke, ja, das ist der Weg Gottes. Und erst im Nachhinein, wenn ich zurückgucke, sehe ich, ja, das war richtig so. es war Gottes Weg mit dir. Also für mich hat es natürlich viel auch mit Berufungen zu tun in Gemeinden. Als ich nach Karlsruhe gegangen bin, habe ich nicht gesagt, ich möchte mich hier bewerben oder ich möchte hier gern Pastor werden. Ich habe gesagt, ich weiß nur, dass Gott mich in den vollzeitlichen Dienst gerufen hat. Ob das Karlsruhe ist, müsst ihr mir sagen. Ich weiß es nicht. Es fühlt sich ganz gut an, da schien auch immer die Sonne so schön, es fühlte sich gut an, aber ihr müsst es mir sagen. Und wenn es dann hinreichend stabil ist, dann sage ich, okay, das packe ich jetzt mit Gottes Hilfe an und gehe voran. Und was ich auch oft gemacht habe, manchmal muss man ja Entscheidungen fällen, ich lege Gott eine Zwischenbilanz vor und sage, Herr, ich muss da jetzt am Freitag anrufen und Ja oder Nein sagen. Und was ich jetzt so verstanden habe im Moment ist, ich soll Ja sagen. Und ich bitte dich, wenn ich mich verhört habe, dann komm noch mal dazwischen und mach mir das noch mal klar, dass ich nicht in die falsche Richtung gehe. Und wenn nichts mehr kommt, werde ich am Freitag anrufen. So mache ich das. Ich denke, dass es auch neutrale Freiräume gibt. Ich muss nicht bei allem und jedem fragen, was Gott dazu meint. Ich hatte mal eine Frau in der Gemeinde, die kaufte ja keine Wolle, bevor sie von Gott nicht wusste, ob sie rote oder blaue Wolle kaufen sollte. Sorry, ich glaube, es ist Gott egal. Wir haben Möglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten. Als ich meine zweite Stelle hatte, hatte ich so mein Arbeitszimmer in einem Anbau an unserem Wohnhaus. Und da war der Garten der Kinder, da ist mir das mal so bewusst geworden. Die Kinder haben draußen im Garten gespielt. Ich habe dazugeguckt. Ich habe aber jetzt nicht dauernd gesagt, so, jetzt nimmt man den Eimer mit dem Förmchen und jetzt du die gelbe Schippe und dann mach das mal. Ich habe sie spielen lassen. Nur, wenn sie anfingen, die Tulpen zu zertreten oder abzurupfen, habe ich schon das Fenster aufgemacht und habe gesagt, hey, könnt ihr bitte da hinten spielen? Und ich denke, das ist bei Gott auch so. Er lässt uns gewähren, er sieht das alles, aber er greift nicht überall ein. Aber wenn er meint, es ist wichtig einzugreifen, dann muss ich auf Empfang sein und sagen, okay, keinen Tulpen abreißen, machen wir. Alles okay. Trotz allem werde ich immer mich auch verrennen und verlaufen. Es ist ein sensibler Vorgang. Und das Gute ist, dass die Liebe Gottes immer auch noch Platz für Plan B hat. Plan B ist nie so gut wie Plan A, aber es gibt auch Plan B. Wir sehen das in der Geschichte Israels. Israel wollte einen König haben, wie alle Völker auch einen König haben. Dafür gab es super gute Gründe. Man kann sich viel besser militärisch vorbereiten und so weiter. Hat eine einende Persönlichkeit und was weiß ich. Und Gott sagte, wenn ihr einen König jetzt wählt und bestimmt, dann geht es darum, dass ich nicht mehr euer König bin. Und Gott war eindeutig gegen den König. Und das Volk sagte, wir wollen trotzdem einen König haben. Gott sagte auch noch, wenn ihr einen König habt, ihr werdet sehen, was dabei rauskommt. Lasst das dem Volk sagen. Ihr müsst Steuern zahlen, eure Kinder müssen zur Bundeswehr, die Mädchen müssen am Hof dienen, kochen und schneiden und was weiß ich noch alles machen. Überlegt es euch gut. Wollen wir alles, nehmen wir alles in Kauf. Genau daran ist Israel hinterher zerbrochen. Genau an diesen Themen, die am Anfang da standen. Aber sie wollten das. Und dann sagt Gott, ich sage es mal so ein bisschen mit meinen Worten, okay, dann Plan B. Wenn ein König, dann bestimme ich den König. Saul, später David, ich bestimme den König. Das ist nicht Plan A. Und Plan B, das Königtum war nicht das Beste für Israel. Aber Gott geht auch da weiter mit, weil es sein Volk war. Und er geht mit uns mit, weil wir seine Kinder sind und er uns liebt. Das ändert nichts daran, dass das falsch war. Aber heute beginnt der Rest meines Lebens und den kann ich unter Gottes Führung gehen. Ich habe einen Gedanken noch vergessen, den will ich gerne nachtragen, bei den freien Entscheidungsräumen. Gerade was so die Frage der Lebenspartner angeht, habe ich immer wieder auch Menschen gefunden, die einfach irgendwann die Zeit verpasst haben zu heiraten, weil sie immer darauf gewartet haben, dass Gott ihnen jetzt den Richtigen zeigt. Und nie haben sie den Richtigen gefunden. Da gibt es diese schöne Geschichte mit Rebekka, wo man ganz genau wusste, das ist sie und so weiter. Aber wir müssen etwas ganz Grundlegendes in der Bibel unterscheiden. Ich mache es mal an einem Beispiel deutlich. Der Aussage, Wolfgang hat ein geblümtes Hemd an, ist eine andere Aussage als die, alle Menschen sollen immer geblümte Hemden anziehen. Und wir gehen mit der Bibel oft so um. Bei Isaac und Rebekka war das so. Und also nur so findet man seinen Partner. Solche Gewissheit wie die beiden muss man auch haben. Das ist einfach unbiblisch, sorry. Wir machen eine Beispielgeschichte, die in der Tat so war, zum Standard, den Gott nie gemacht hat. Also das heißt, Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen, zur Ehe geschaffen, und ich kann natürlich mich umschauen, wer passt zu mir. Es passt nicht jeder zu mir, da sind wir wieder bei den Fragen nach Gottes Führung. Ich kann nicht jeden heiraten, nur weil der gut aussieht oder viel Geld hat. Kann nicht das Kriterium sein. Aber es gibt auch nicht nur den einen, und wenn ich den auf diesem Planeten verpasse, dann ist er aber auch aus für alle Zeit. Es gibt sehr wohl Optionen, Möglichkeiten, wo ich wählen kann, nur die müssen innerhalb der Rahmenbedingungen Gottes sein. Klammer zu. Es ist ein Prozess, wo ich in meiner Erkenntnis wachse. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass meine Frau mich mit ihren Augen leiten kann. Das konnte sie am Anfang unserer Ehe auch nicht. Aber wir sind jetzt 44 Jahre verheiratet und da stimmt hoffentlich. Da kennt man sich inzwischen. Also ich weiß doch, wie meine Frau tickt. Ich weiß, was sie denkt, was sie meint, worüber sie sich ärgert. Immer noch nach 44 Jahren, worüber sie sich freut und so weiter. Und wenn ich in meinem Leben mit Gott unterwegs bin, kriege ich ein Gespür im Laufe der Zeit, was bei Gott okay ist und was Gott nicht möchte. Weil es Dinge gibt, wo ich immer wieder gegen die Wand laufe, wo Gott mich immer wieder die Lektion wiederholen lässt und so weiter. Da wächst etwas. Es ist also, ich sag mal, wie bei einem, ja, das werde ich morgen noch was so sagen, es ist etwas, was ständig deutlicher wird, immer weiter wächst. Das Ganze ist keine frei verfügbare Methode, keine Technik, so 7 Schritte zum Willen Gottes oder so etwas. Es ist weniger eine Frage des Handelns, des Tuns, der Methode, eine Frage des Seins. Letztlich hängt es hier dran, ob ich das wirklich ernst meine und Gott mir das abnimmt, ob ich sage, Herr, ich möchte mich selbst verwirklichen, hilf mir doch dabei, dass ich ein erfolgreicher und glücklicher Mensch in dieser Welt, in dieser Gesellschaft bin. Oder ob ich sage, Gott, ich habe verstanden, du hast mich geschaffen, du hast mich gewollt, du hast einen Lebensraum für mich ersonnen und du hast einen Weg, der sieht natürlich nie so gerade aus wie hier jetzt, du hast einen Weg für mich, ich möchte deinen Weg gehen, weise mir deinen Weg. Ja, und ich bin sicher, dass Gott uns das zeigen wird, was wir brauchen, um seinen Willen zu tun und mit ihm unterwegs zu sein. Denn das ist sein Wunsch, dass wir seine Wege gehen und ihn dabei erleben. So, 21.06 Uhr. Wir haben jetzt vor, noch einmal über das Gehörte an den Tischen ins Gespräch zu kommen, auf den Rückseiten der Handouts, dieser kleinen Papiere. Findet ihr Fragen? Ich lese sie mal vor. Das ist nicht gemeint jetzt als Hausaufgaben. Wenn man das erledigt hat, kann man nach Hause gehen oder hat man den Test bestanden. Wir können auch über ganz andere Dinge reden, aber mal so als Anstoß, wenn euch nichts anderes einfällt. Haben Sie selbst schon mal den Eindruck gehabt, dass Gott etwas von Ihnen will oder mit Ihnen vorhat? Können Sie nachvollziehen, dass Gott sich Gedanken über Ihr persönliches Leben macht? Was löst der Gedanke bei Ihnen aus, dass Gott einen Plan für Ihr Leben hat? Man kann sich darüber freuen. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Nichts ist vor dir verborgen, das kann ich toll finden. Aber auch als ganz schreckliche Bedrohung, du liebe Zeit, von allen Seiten umgibt er mich. Wo stehen Sie da? Was blockiert Sie gegebenenfalls am meisten, wenn es darum geht, Gottes Willen zu erkennen? Und was hilft Ihnen am meisten in diesem Prozess? Frank, wie viel Zeit haben wir? Wie machen wir es im Einzelnen? Ist ja Freitag heute. Viertelstunde und dann gucken wir und du sagst dann, wie es weitergeht, ja? Okay. Ja, ich wünsche gute Gespräche zu dem Gehörten. Neu aufgelegt, weil ich immer wieder danach gefragt worden bin. Da sind diese Themen von heute Abend drin. Also Basics heißt Grundsatzfragen, aber jetzt auch, ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen, jetzt nicht einfach banal beantwortet, was man immer schon so auch gedacht hat, aber elementare Fragen, wie zum Beispiel auch Führung, das liegt da. Und was ich ja ganz spannend finde, ich habe ein Ehebuch geschrieben, das hat einen speziellen Ansatz. Ich will nicht behaupten, ich wäre der Erste, der das entdeckt hat, aber ich habe es nirgends anders bisher gefunden. Ich skizziere es ganz kurz. Gott schuf den Menschen als sein Gegenüber. Der dreieine Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Da ist ein Plural. Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Das heißt, schon da ist ein Plural da. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, da ist nicht nur der Schöpfer, sondern Vers 1, 1. Mose 1, Vers 1, der Heilige Geist schwebt über dem Wasser, der war schon da. Und Johannes Evangelium, der Anfang, Jesus ist der Schöpfungsimpuls, durch Jesus ist die Welt geschaffen. Das heißt, der Heilige Geist oder Gott wird nicht erst zu Pfingsten dreieinig, sondern der dreieinige Gott schafft sich ein Ebenbild, nämlich Mann und Frau. Und daraus leite ich die These ab, der Dreieinigkeit Gottes entspricht die Zweieinigkeit von Mann und Frau. So wie Gott sozusagen innertrinitarisch kommuniziert, so soll in der Ehe kommuniziert werden. Wie Gott ein Gott der Liebe ist, soll Liebe gestaltet werden. Jesus war immer zu dritt unterwegs, auch in neutestamentlicher Zeit. Und da gab es nie Konkurrenz zwischen ihm und dem Vater und dem Heiligen Geist. Daraus leite ich ein paar Dinge ab. Also, guckt mal rein, es liegt da hinten aus, auch morgen noch, in der Tat, ja.
Gut.